So, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Habt ihr das geahnt? Nee, ne? Oder doch? Was fangen wir heute an? Wir haben uns als Leitungsteam letztes Jahr getroffen und haben uns zusammen den Bibeltext Jesaja 61 angeguckt. Da geht es darum, ein nicht näher genannter Prophet ist gesandt als Bote von Gott, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ne? Um neue Freiheit auszurufen und Veränderungen anzukündigen. Das ist auch noch nichts Ungewöhnliches. Also das spielt ungefähr so in der Zeit nach dem babylonischen Exil. Und die Leute waren jetzt gerade wieder irgendwie zurück in ihrem Land. Und aber da war trotzdem noch viel Zerstörung im Land, viel Trauer in den Köpfen auch, viel in der ganzen Geschichte, die sie erlebt haben. Und einfach wenig Hoffnung. Und wir haben diesen Text angeguckt und haben ganz viel Parallelen irgendwo gesehen zu unserer Geschichte der letzten ein, zwei Jahre. Claudi hat es gesagt, morgen ist es ein Jahr her, dass der Klaus gestorben ist und irgendwie steckt es ja trotzdem noch in uns, in den Knochen drin. Und trotzdem liegt auf uns eine Verheißung als Gemeinde, das haben wir gespürt. Es war jetzt nie die Frage, ob wir aufhören oder so, sondern es wird einfach nur anders werden. Und die Verheißung steht, die Verheißung Gottes steht. Und das haben wir so gespürt und am Ende dieses Textes, also ich kann jetzt nicht die Bibelarbeit oder so wiederholen, aber am Ende kamen für uns vier Begriffe raus, die dann so dastanden. Das war Hoffnung, Lebenskraft, Freiheit und Freude. Und ganz schnell, also danach, das sind so Sachen, wo wir gemerkt haben, danach strecken wir uns irgendwie aus, das brauchen wir irgendwie. Wir brauchen neue Hoffnung, wir brauchen Lebenskraft, auch nach dieser ganzen Corona-Zeit und all dem, was uns so Kraft gekostet hat. Wir wollen wieder Freiheit haben, wir wollen wieder ne, nicht eingesperrt sein, sondern auch innerlich frei werden. Und wir wollen einfach wieder froh sein, wir Freude haben. Das war so, wir strecken uns danach aus und dann kam ganz schnell irgendwie noch Verben dazu zu diesen Wörtern. Hoffnung, Lebenskraft, Freude, Freiheit. So, jetzt meine erste Frage. Wer weiß sie noch? Die waren da heute schon mal gestanden. Hoffnung? Säen. Lebenskraft? Danken. Bei dir weiß ich, dass du es weißt. Du musst es wissen. Du darfst nicht einflüstern. Freiheit? Leben, genau. Freiheit, Leben. Und Freude? Ausstrahlen, ganz genau. So, jetzt darfst du Karte einblenden, Frank. Da gibt es nämlich das Bild dazu. Damit ihr es vor Augen habt. Genau, und deswegen heute Teil 1, Hoffnung säen. Was auch cool war, irgendwie diese vier Verben, säen, tanken, leben, ausstrahlen, die waren so plopp, die waren so plötzlich da. Da haben wir nicht gegrübelt, was passt denn jetzt zu Hoffnung und so, sondern dann, das war jetzt da. Und haben wir gedacht, oh, säen, okay, ja. Da müssen wir uns jetzt erstmal mit beschäftigen. Das haben wir jetzt mal so ein bisschen getan, das haben wir auch im Hauskreis bei uns im Nordlicht mal getan. Und haben da so ein bisschen nachgespürt, was hat es denn mit dem Säen auf sich, warum steht da jetzt nicht einfach nur Hoffnung streuen wäre das gleiche, Hoffnung finden, Hoffnung machen, Hoffnung haben, genau, sondern Hoffnung säen. Also, das ist das, womit wir heute mal reingucken wollen. Und jetzt fangen wir mal mit Hoffnung an. Ne? Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so, ne? Also das ist das Sprichwort, das ist uns auch im Hauskreis als erstes eingefallen. Hoffnung stirbt zuletzt. Also solange noch ein Funke Hoffnung irgendwo ist, und wenn es ein bisschen eine kleine Glut ist, sind wir also noch am Leben. Oder andersrum könnte man natürlich auch sagen, wenn die Hoffnung tot ist, sind wir innerlich auch tot. Also wer keine Hoffnung mehr hat, der überlebt eigentlich bloß noch. Der existiert zwar noch, aber das echte Leben schaut irgendwie anders aus. Fürs echte Leben braucht es irgendwie eine Hoffnung. Und was ist jetzt Hoffnung? Hoffnung ist ja das Vertrauen letztendlich auf den guten Ausgang von irgendeiner Situation, die gerade nicht so hoffnungsvoll ausschaut. Ohne, dass man jetzt die Gewissheit hat, dass das auch wirklich eintritt. Und es wird sich die Lage schon wieder ändern. Es wird schon besser werden. Und das ist manchmal recht unkonkret. Manchmal auch konkreter. Aber es ist immer auf die Zukunft gerichtet. Es ist immer auch auf die ewige Zukunft gerichtet. Da kommen wir natürlich jetzt dann als Christen zu dem Punkt, dass wir sagen, wir haben auf jeden Fall eine ewige Hoffnung. Die kann uns jetzt erstmal keiner wegnehmen. aber ich empfinde sie vielleicht nicht immer so präsent. Was hilft uns jetzt? Als erstes haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir halt mal in die Bibel rein, jetzt gucken wir mal, wo taucht denn jetzt das Wort Hoffnung auf? Und es waren, keine Ahnung, 367 Mal oder so. Aber es sind ein paar Verse hängen geblieben, auch bei uns jetzt im Hauskreis, als wir das angeguckt haben. Genau, die wollen wir euch jetzt erstmal, ja genau, Juwelier Ritter, jetzt erstmal ein bisschen vorlesen oder auf euch wirken lassen und dann schauen wir mal weiter.
Genau, im Nordlicht sind uns da ein paar Verse wichtig geworden. Und zwar einmal, den kennt ihr alle, 1. Korinther 13, 13. Es bleiben aber, genau, die Liebe ist die größte, aber Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist das, was bleibt. Ja? So, Römer 5, Vers 3 bis 4. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Bei Luther heißt es, Geduld bringt Bewährung und die Bewährung bringt Hoffnung. Also wir brauchen immer irgendwie, wir müssen uns bewähren, damit Hoffnung am Schluss rauskommt. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus bezeichnet Gott als den Gott der Hoffnung. Cool, ne? Und in den Psalmen, dass Gott uns einfach immer wieder Trost spendet und dadurch uns neue Hoffnung gibt und wir wieder Freude im Leben haben. Und da war ein Psalm, ist da zum Beispiel, es gibt viele, aber einer ist aufgetaucht, Psalm 94, Vers 19. Als mir die Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet und wieder froh gemacht. Genau.
Hoffnungsvoll, genau. Ja, also Psalmen finde ich irgendwie spannend, weil ich meine, die Hälfte der Psalmen ist ja voll von, ich meine, Geschichten, wo ein Psalmenschreiber, muss nicht immer nur David gewesen sein, aber der auch oft, wirklich ziemlich unverblümt Gott gegenüber gesagt hat, was gerade alles ihn ankotzt und was gerade nicht so läuft und wo er einfach fertig ist und wo er angegriffen ist. Und das hört sich manchmal gar nicht so hoffnungsvoll an, ne? Aber er geht damit direkt zu Gott. Und das ist eigentlich das, was immer der richtige Weg ist auch, oder ein ganz guter Weg ist, eben sich nicht in die Hoffnungslosigkeit zurückzuziehen, sondern wirklich auch zu Gott zu gehen damit. Und die Bibel ist voll von Geschichten in die Richtung. Wir kennen die Situationen alle, in denen der Frust und die Hoffnungslosigkeit so richtig nach uns greift und uns die Energie und die Kraft wegzieht. Und sich denkt, Mensch, ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit. Ich habe einfach gerade keine Hoffnung. Manchmal ist es nicht real, aber es fühlt sich so an. Und es gibt aber auch wieder andersrum Situationen, wo wir plötzlich neue Hoffnung haben, wo neue Motivation dann kommt, irgendwas anzupacken und wo das Herz wieder schneller schlägt und wieder auflebt. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, wie ist denn das? Wo habt ihr oder wo hast du in den letzten Tagen vielleicht oder in den letzten Wochen eine Situation erlebt in deinem Leben, wo du eigentlich gedacht hast, das ist hoffnungslos. Und wo dann plötzlich neue Hoffnung da war, aufgekeimt ist. Gibt's da was? Und was waren das so für Situationen oder was hast du vielleicht gemacht? Einfach mal so die Frage in die Runde. Fällt euch da was ein? So einfach, ne? Petra?
Also ich lese gerade so ein Buch, das heißt Tochter Gottes, erhebe dich. Und da ging es auch in dem Kapitel, das ich abends noch gelesen habe, so ein bisschen um die Hingabe, um diese Entscheidung, ja, ich folge nach. Und dann hatte ich nachts einen Traum von einem Wort, das ich andere, das ist bekannt, ich habe es noch nie gehört und gelesen, und es ist Hinein. bin ich danach aufgewacht. Da ging es nämlich in dem Traum auch um dieses, ja Jesus, ich entscheide mich für dich und ich gebe mein Leben dir und so. Und dann habe ich nachgegoogelt und war überrascht, dass es tatsächlich eine Bedeutung hat, weil ich das Wort einfach überhaupt nicht kannte, also vom Hören und gar nichts. Und das heißt, hier bin ich bin bereit und mehr, sowas von der Bedeutung her. Und das fand ich irgendwie so stark, weil es genau das getroffen hat, was ich noch am Abend so gelesen habe und was mir so durch meine Gedanken ging noch, habe ich danach so ein Wort, das ich nicht kannte, gefunden. Und zwar irgendwie ermutigend dann so am nächsten Morgen so, ja, das hat es voll gut getroffen.
Also Gott hat geantwortet im Traum sozusagen. Ne? Du hast ihn gesucht, er hat geantwortet. Auf andere Art, als du es erwartet hast, aber letztendlich hat dein Herz berührt und hat dir wieder neue Kraft oder Hoffnung gegeben an der Stelle. Cool. Ja. Ja, also wir haben uns die Frage im Hausgeist auch gestellt und ich habe ein paar Punkte habe ich aufgeschrieben, die so zusammengekommen sind, die wir ja festgestellt haben, die helfen uns. Und einer ist definitiv, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ja? Also Bücher darüber zu lesen oder einfach das Wort selber zu lesen und da reinzugehen, sich mit der guten Nachricht zu beschäftigen sozusagen und eben negative Nachrichten zu reduzieren. Also ganz weltlich gesehen, wenn jemand gesagt, er guckt eigentlich jetzt nicht mehr jeden Abend Nachrichten, nicht weil er jetzt irgendwie den neuen Informationen aus dem Weg gehen will oder irgendwie jetzt weltfremd leben will, sondern nur noch alle paar Tage mal oder vielleicht auch gezielt mal, dass man was liest oder was guckt, am Smartphone oder sonst irgendwie und nicht einfach nur sich zudröhnt mit all den üblen Dingen, die so laufen in der Welt. Ich meine, ist ja furchtbar, wenn man sich umschaut, da könnte man ja wirklich hoffnungslos werden und das liegt ja nahe, ne? Also es ist irgendwo auch gesund, zu sagen, ich fülle meine Zeit jetzt nicht nur mit dem, ich beschäftige mich mit den Kriegen, Erdbeben und furchtbaren Dingen der Welt, sondern ich beschäftige mich auch ausgewogen mit positiven Dingen, nicht zuletzt mit Gottes Wort. Ein Beispiel fand ich zum Beispiel ganz cool. Wir hören bei uns daheim immer fast täglich eigentlich rauf und runter, vor allem wenn die Teenies da sind. ERF Yes, das ist der Jugendsender vom ERF und die spielen viel Lobpreismusik und alles Mögliche und die haben ein Ding, das nennen sie die gute Nachricht des Tages, also wo sie einfach statt zusätzlich zu den Nachrichten, die sie genauso bringen, einfach auch irgendwas und mag es vielleicht auf den ersten Blick relativ belangloses sein, eine gute Nachricht dagegen setzen, dazu setzen und sagt, die ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, dass sie in normalen Nachrichten vorkommen würde gegenüber den Erdbeben und Kriegen und so weiter, aber sie ist für unser Herz unheimlich wichtig. Ne? Und das finde ich echt eine gute Angewohnheit, wirklich auch bewusst nach den guten und nach den schönen Dingen sich auszustrecken, sie zu suchen. Dann hat man noch einen Punkt, das fand ich sehr, sehr interessant. Wir sollen ja schon vorsorgen und planen und unser Leben gestalten, aber es steht auch ganz klar drin, sorget euch nicht um morgen, bei Matthäus 6, 34 steht es, sorget euch nicht um morgen, der nächste Tag wird sich selbst sorgen. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Also dieses sich in den Sorgen zu wälzen und sich darum nur noch zu drehen, ist nicht gesund. Und Jesus warnt uns da auch klar davor, das zu tun. Also von daher, derjenige, der das gesagt hat, hat gesagt, ja, ich lebe halt so in den nächsten Tag rein. Natürlich kümmern wir uns um die Dinge, die anstehen. Und wenn es dann anders kommt, dann kommt es halt anders. Dann nehme ich das auch so. Und das hat sich für mich irgendwie so entspannt angehört. Also ich kann das nicht so einfach. Mir fällt es echt schwer. Ich drehe mir da viel im Kreis rum und komme nicht vorwärts dabei. Aber es ist irgendwas, wo einfach auch Jesus sagt, danach streckt euch aus. Ich sorge für euch. Ne? Ich bin der euch versorgt. Und letztendlich kannst du nur einen kleinen Teil von deinem Leben kannst du steuern und bestimmen und den Rest, da kümmere ich mich drum. Also es hat keinen Sinn, dir schlaflose Nächte zu machen. Ja. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein ganz großer Punkt. Da haben wir verschiedene Methoden und verschiedene Dinge, die Leute tun. Eins davon ist zum Beispiel, sich jeden Abend einfach mal 5 Dinge zu überlegen, für die ich heute dankbar bin. Und das können ganz kleine Sachen sein, dass ich heute früh vor dem Wecker aufgewacht bin, zum Beispiel. Ja? Oder dass, keine Ahnung, der Kaffee in der Kaffeeküche heute mal nicht aus war, als ich dann nachmittags endlich aus meiner Besprechung kam. Also die kleinen Dinge des Lebens zu sagen, dafür bin ich echt dankbar. Dann kommen die großen Sachen und die mittleren natürlich auch noch dazu. Aber es gibt manchmal einfach Tage, das sind so ganz einfache Sachen. Und trotzdem zur Gewohnheit, ich nenne mir abends, oder ich schreibe es mir auf, 5 Dinge, für die ich heute dankbar bin. Oder ein bisschen größer gedacht, mich einfach an gute Zeiten zu erinnern, mit Freunden drüber zu reden, zu feiern, ja, Freude wieder neu erleben. Also bewusst jetzt ohne Wehmut zu sagen, ah, das war vor 10 Jahren, war das noch so schön, da war ich noch so jung und da habe ich noch... Ne? Sondern einfach zu sagen, Mensch, das war so cool und ich freue mich darüber, dass ich das erleben durfte, ohne diese Wehmut damit reinzunehmen und sagen, ja, freut euch dran, was ihr schon alles erlebt habt im Leben. Dankbar sein. Genau, und manche anderen Sachen sind ganz, ganz naheliegend. Einfach mal raus aus der Situation gehen, mal an die frische Luft gehen, mal spazieren gehen in der Natur, mal durchatmen, mal frische Luft schnaufen, einfach mal die Gedanken ziehen lassen und bewegen. Manch einer macht Sport oder dem tut es richtig gut, sich auszupowern. Also mir jetzt nicht, dann Stefan schon, der zieht öfters mal, wie er mal wieder laufen war. Für mich ist es irgendwie nicht so meins, aber ich gehe gerne jeden Tag auf jeden Fall eine Stunde raus. Positive Menschen suchen. Ja? Ich meine, es gibt so viele Nörgler und genervte Menschen um einen herum, mit denen muss man auch irgendwie klarkommen und die hat uns Gott schon auch irgendwie in unseren Lebensweg mit reingestellt. Aber sucht Menschen, die eine Freude ausstrahlen, die eine Kraft ausstrahlen, die vielleicht auch einfach schon manches durchgemacht haben und dabei ein Zeugnis sind. Also das ist auch wirklich was man aktiv tun sollte. Und kam natürlich die Frage auf, wie ist denn das in so Zeiten, wo alles so furchtbar ist? Darf man da überhaupt noch das Leben genießen? Ist das nicht einfach, ist das nicht irgendwie komisch, wenn woanders gerade 40.000 Menschen an einem Erdbeben gestorben sind, dass ich mich freue, wenn ich abends essen gehe oder wenn ich in ein Konzert gehe oder ne? Ist das nicht irgendwie komisch? Ja. Kann einem komisch vorkommen, aber ich glaube, wir sollen trotzdem unser Leben genießen. Wir sollen das Schöne suchen und das Gute suchen. Ja. Was Schönes für mich ist, zum Beispiel im Frühling immer, wieder die Samenkörnchen in die Schälchen zu streuen, weil es so die Vorfreude auf das weckt, was dann jetzt wiederkommt, dass die Blätter austreiben und so. Und dann ist eigentlich schon immer Anfang Januar fange ich schon immer mit den Chili-Samen an und mit der Physalis und was halt so die ersten Sachen sind, ne? Genau, ja. Ja, und dann kommt die Geduldsfrage. Da muss man warten und warten und warten. Und jetzt sind mittlerweile über 3 Wochen rum, 3,5 Wochen. Ich sehe von deinen Chilis leider immer noch nichts. Ja, bei mir nicht. Also für mich ist das gerade kein entspanntes Thema. Ich habe mich da voll drauf gefreut und habe mir gedacht, jetzt muss doch. Aber nein, dieses Mal nicht. Ja, die kommen noch. Also ich, das ist jetzt wieder das muss ich zurückblättern. Ne? Wie war das gewesen? Definition von Hoffnung. Das Vertrauen auf einen letztlich guten Ausgang. Auf das, was ich noch nicht sehe, ne? Ja, also da vertraue ich schon drauf. Das ist jetzt nichts Existenzielles, aber es ist so ein bisschen was, wo meine Freude sich dran klammert gerade und da bin ich unglücklich. Ja, aber was ist, wenn wir nicht säen? Habe ich mich gefragt. Also ich meine, es gibt Bäume, die wachsen auch mehrere Jahre, ohne dass man welche nachsäet. Es gibt auch Sträucher, Johannisbeeren, die habe ich jetzt mal wieder geschnitten, aber die wachsen auch nächstes Jahr wieder. Aber manche Sachen einfach nicht. Ja, also wenn ich jetzt meine Chili nicht geschafft habe zu überwinden, dann muss ich es nächstes Jahr wieder neu ansäen. Die überlebt halt einfach das Jahr nicht. Also ich muss säen. Ich komme gar nicht drum rum zu säen. Jetzt sind wir beim Säen angekommen. Ne? Wenn ich nicht säe, dann endet das Leben in einer gewissen Art und Weise an der Stelle. gibt keine Paprika, keine Chili das nächste Jahr. Also es ist irgendwie nötig. Es ist unser Auftrag, letztendlich zu säen. Im persönlichen Leben, jetzt natürlich genauso wie bei den Pflanzen, ist es unser Auftrag, das weiterzugeben, was wir haben. Das, was wir geschenkt bekommen haben, was Gott uns gegeben hat oder was wir erlebt haben, ist eigentlich unser Auftrag, das weiterzugeben. Denn, sonst endet das Ganze hier an der Stelle. Jetzt kommt die Frage, was sagt denn die Bibel zum Säen? Was sagt denn Jesus zum Säen? Und da hat die Rita ein paar Gedanken jetzt für uns.
Ja, ich habe mal so überlegt, ob uns Jesus vielleicht irgendwie eine Anleitung gibt, wie wir säen können. Versteht ihr mich? Und dazu erst einmal vorab, in der damaligen Zeit, Jesus und seine Familie, da heißt es ja immer, der war Zimmermann, der Papa, der Josef. Aber letztendlich muss man sich vorstellen, die Menschen damals, das waren alle Kleinbauern. Und wenn da heißt, er war Zimmermann, dann war der halt zusätzlich zu seinem Kleinbauerntum noch als Bauhandwerker, hat er dazu verdient praktisch. Ne? Aber alle Familien damals auf dem Land waren Kleinbauern. Das heißt, Jesus hat gewusst, wovon er redet, wenn er über Säen gesprochen hat. Der hat als Junge nämlich schon gepflügt, gesät, gemäht, Unkraut gejätet, Garben gebunden, Ziegen gemolken, Schafe gehütet, Stall ausgemistet. Der wusste, was ist eine Gerste, was ist ein Weizen. Der hat gewusst, wenn die Wolken aufziehen, dann fängt die Regenzeit an, jetzt kann ich säen, jetzt kommt der Regen. Der kannte sich aus. Und zum Säen dazu, man geht davon aus, dass der Weizen, das war damals das Brotgetreide, also wenn Jesus vom Korn spricht, das gesät wird, kann man sich vorstellen, da ist Weizen gesät worden, weil das war das, was das Brotgetreide der armen Menschen damals war. Der Same, wir weiß nicht, wie ihr das macht. Die Susanne hat dem Dieter einen Samen geschenkt von eigenen gezogenen Chili-Pflanzen. Das ist ziemlich mühsam, eigenen Samen herzubringen. Und ich gehe halt dann vielleicht zum Obi oder zum Gärtner und kaufe ein Tütchen Pfannsamen. Wie auch immer, wo kommt der Samen her? Damals haben die Leute, das war mühsam, sich den Samen zu beschaffen, diese kleinen Körnchen. Das hat viel Zeit gebraucht, war teuer und deswegen war der Samen damals was ganz Kostbares. Das war was Teures, das war nicht einfach, was man nebenhin geworfen hat, sondern es war ein kostbares Gut. In der Bibel gibt es in Matthäus und im Markus-Evangelium das Sämann-Gleichnis. Und das ist am See Genezareth und Jesus spricht da, kann man sich vorstellen, am Genezareth, wer sitzt da? Lauter Kleinbauern wohnen da in dieser Gegend und die sitzen da und hören ihm zu. Also wenn der über Säen spricht, dann wissen sie genau, von was er redet und kann sich das vorstellen. So, ich lese euch das mal vor und zwar aus der Willkommen daheim Bibel. Das ist eine Übertragung des Neuen Testamentes. Ich finde die ganz toll und ich lese euch das mal vor. Das ist Markus 4, Vers 3 bis 9. Hört zu, was sagt euch das, sagt Jesus. Ein Bauer streute Saatgut aus, einiges davon fiel auf die Straße und die Vögel pickten es auf. Einiges davon fiel auf Erdreich, das Felsen bedeckte. Es sproß zwar nicht sofort auf, konnte aber überhaupt keine Wurzeln bilden. Kein Wunder, dass es bereits beim ersten längeren Sonnenschein vertrocknete. Ein anderer Teil des Saatgutes fiel unter das Unkraut. Als es emporwuchs, wurde es regelrecht vom Unkraut erstickt. In der Originalversion steht da nicht Unkraut, sondern Dornen. Merkt euch das gleich mal. Disteln. Merkt euch das mal, die Disteln. Und nichts wuchs mehr weiter. Ein Teil allerdings fiel auf gutes Erdreich, wuchs empor und führte schließlich zu einer Ernte, die das 30, 60, ja 100-fache des Saatgutes einbrachte. Das 100-fache des Saatgutes, stellt euch das mal vor. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Sagt Jesus. Verstehen wir, was er damit sagen will? Ich hoffe, wir verstehen es. So, das Sämann-Gleichnis, ich möchte gerne diese vier Bodenbeschaffenheiten, die hier beschrieben sind, möchte ich heute gerne mal einfach als, sag ich mal, vier Bilder für vier Haltungen beschreiben, die vermutlich bei jedem Menschen vorkommen, irgendwann mal im Laufe seines Lebens, beziehungsweise in Wellen immer wieder mal die eine Haltung und die andere Haltung in uns da ist. Der Wegrand. Also, wenn Jesus diesen Kleinbauern erzählt, der Sämann nimmt den Samen und streut ihn auf den Wegrand, dann fangen die Bauern zum Lachen an. Weil die sagen, was ist denn das für ein depperter Sämann? Ich streue doch den teuren Samen nicht auf den Wegrand. Was macht man da vorher? Man tut den Wegrand abstecken und man nimmt ganz vorsichtig den Samen und tut ihn ganz vorsichtig am Rand entlang, aber man vergeudet ihn doch nicht am Wegrand. Normalerweise, wenn man den Samen nämlich auf das Erdreich tut, dann muss man den Samen sofort einpflügen, weil sonst kommen die Vögel und picken den Samen weg. So, dieser komische Sämann streut ihn einfach so, der fällt auf den Wegrand, die Vögel kommen und picken alles weg. So, übertragen auf uns und vielleicht auch andere Menschen, die hören etwas oder kriegen ein Wort von Gott und das geht verloren, so wie das auf dem Wegrand, weil wir nicht genügend Zeit haben, um das tief in uns aufzunehmen. Es ist an der Oberfläche und wird weggepickt. So. Das zweite ist der felsige Untergrund. Wieder, Jesus erzählt den Bauern, pass auf, der Samen fällt auf die Felsen. Und dann sagen die wieder, hä? Hatten der vorher nicht sich die Mühe gemacht, seinen Acker zu bearbeiten? Hat der nicht seine, was man im Oktober macht, die Steine raus und es ordentlich umgepflügt? Ja, was macht denn der Depper, der Sämann mit dem kostbaren Samen? Der streut den einfach dahin, es ist nur eine ganz dünne Erdkruste da und das, was hier aufgeht, wird sofort von der Sonne versenkt und verdorrt, weil es überhaupt keine Wurzeln bilden konnte in diesem steinigen Boden. Der Samen geht verloren. Es gibt keine Ernte auf dem felsigen Boden. Wenn unser Herz gerade nicht umgepflügt ist, sondern da ein Haufen Steine und Stoppeln drin sind von irgendwelchen Ereignissen und Erlebnissen, die wir noch nicht ausgeräumt haben, dann bleibt es auch nicht in uns und kann es nicht Frucht bringen, weil wir so voll sind mit anderen Dingen. Und so ist es auch bei anderen Menschen, denen wir was erzählen von Jesus oder die ein Wort bekommen oder was weiß ich. Wenn da zu viel anderes Zeug drin ist in dem Herzen, zu viel Steine, dann kann es keine Frucht bringen, dann kann es nicht aufgehen. Und das dritte ist jetzt das Unkraut. Und im Originaltext stehen da Disteln drin. Und habe ich nachgelesen, diese Disteln, die sind immer noch, damals wie heute, eine Riesenplage in Palästina. Man darf sich da nämlich so, nicht so kleine Disteln vorstellen, sondern man muss sich Dinger vorstellen, die ungefähr, ist das ein Meter? Die ungefähr einen Meter hoch werden. Und die sind richtig, haben richtig dicke Stiele und Wurzeln. Und wenn die irgendwo aufgehen und wachsen, dann ersticken die alles. Da kann kein zartes Weizenkörnchen mehr wachsen. Es wird erstickt. Im Herbst, im November, muss der Bauer die Disteln mitsamt den Wurzeln ausstechen. Wenn er die Wurzeln nicht mit rausbringt, dann kommen die Disteln wieder. Er muss das Feld umpflügen und zwar ein, zwei, dreimal. Dann hat er einen guten Boden und dann kann er säen auf diesem Boden. So, die Kleinbauern sagen wieder, was ist denn das für einer? Wieso pflügt denn der sein Feld nicht? Der weiß doch, dass er die Distel rausmachen muss. Warum hat er es nicht rausgemacht? Wieso streut denn der den Samen da drauf? Und genauso ist es auch bei uns. Das, was wir empfangen, geht verloren, wenn unser Kopf mit zu viel anderem Zeug, mit Unkraut und Disteln voll ist, weil dann ist einfach überhaupt kein Platz für einen neuen Gedanken, den Gott uns geben will. Der kann gar nicht fruchten. Der kann gar nicht ins Herz reinplumpsen, wenn alles voll ist mit anderen Gedanken, die uns gerade so sehr beschäftigen, die wir nicht loslassen können, wie auch immer. Und die vierte Bodenbeschaffenheit ist jetzt der gute Boden. Da heißt es bei Jesus, es fällt ein Bruchteil auf einen guten Boden. Das wird aufgenommen und dann kann es keimen, weil nämlich in der Regenzeit, in der Herbstzeit, der schöne, weiche Dauerregen kommt und der macht es, dass der langsam in den Boden eindringt und dass der Samen befeuchtet wird und keimt. Und dann sagt Jesus, dieses kleine bisschen wird zur Erntezeit 30, 60 und 100-fachen Ertrag bringen. So, dieser komische Sämann, der scheinbar überhaupt keine Ahnung hat, wie man das macht, der sät ungeachtet der Bodenbeschaffenheit und sät ungeachtet des Verlustes an kostbaren Samen. Der sät einfach drauf los. Übertragen auf Jesus. Jesus blickt als Sämann überhaupt nicht ängstlich auf den Verlust des teuren Samens. Er hält ihn auch in keinster Art und Weise zurück, seinen Samen. Sondern er blickt auf den Ertrag. Auf den Ertrag des 30, 60, 100-fachen. Und er richtet seine Freude auf das, was trotzdem aufgegangen ist, obwohl es nur einen kleinen guten Boden erreicht hat. Denn das bisschen aufgegangene Saat bringt immer noch 100-fache Frucht. Und das zeigt die Hochwertigkeit des Samens, die Jesus hat. Wie kostbar und hochwertig dieser Samen ist. Jesus pflügt nicht zuerst unsere Herzen um. Jesus sticht auch nicht zuerst die Disteln aus unseren Köpfen. Er steckt auch nicht sorgsam die Grenzen zum Weg ab von irgendwelchen festgetretenen Trampelpfaden, die wir haben. Und er prüft auch nicht erst, ob wir genug Tiefe haben. Das macht er nicht. Jesus sät einfach nur. Jesus wirft seinen Samen, seine Worte, seine Botschaft schwungvoll im Breitwurf, zack, 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 überall hin. Er sagt einfach, was er zu sagen hat. Und zwar ungeachtet dessen, ob es jetzt dem einen gelegen oder ungelegen ist. Er sagt es einfach. Und er weiß, das, was er aussät, das wird reiche Frucht bringen, weil sein Same Wahrheit ist. An einer anderen Gleichnisstelle sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Samen, den der Bauer ausbringt und der über Nacht von alleine aufgeht und wächst. Genauso ist es. Gottes Botschaft, Jesu Botschaft geht von alleine auf und wächst. Da brauchen wir nicht dran zu ziehen. Und ich glaube, dass Jesus uns in diesem Gleichnis sagt, Leute, sät, und zwar im Breitwurf. Macht euch nicht so viel Kopf darüber, sondern das, was du empfängst, gib's weiter. Und dann geschieht weiteres Wachstum. Denn was wir von Jesus empfangen, an Hoffnung und an guten Worten und Erlebnissen, und was wir weitergeben, das ist kostbar, das ist wertvoll und hochwertig. Und ich glaube, wir brauchen unseren Hoffnungsanker in Jesus und in seinem Wort. Und dann können wir säen. Und ich habe mich so, als wir nördlich da über dieses Hoffnungssäen gesprochen haben, habe ich mich erinnert und habe gesagt, mir tut es gut, wenn ich merke, ich kann in anderen Menschen Hoffnung säen, weil das freut mich selber und es baut mich auf, wenn ich merke, das tut demjenigen gut. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist für mich ist, dass ihr in mich Hoffnung sät. Wir würden alle nicht überleben, wenn wir uns nicht gegenseitig Hoffnung säen würden. In der Zeit, als der Dieter so krank war und wir nicht wussten, ob er das überlebt oder nicht überlebt, vor einem Jahr, ja, nach dem Schlaganfall, immer zwischen Leben und Tod geschwebt. Ich weiß nicht, wie viele von euch mir Nachrichten zukommen haben lassen und in mich Hoffnung gesät haben, weil ich selber keine Hoffnung gesehen habe und verzweifelt war. Und ich habe es gebraucht, dass ihr mir Hoffnung gesät habt. Und es ist kostbar und teuer und wertvoll. Und die Hoffnung, der Same geht auf und der trägt durch solche Zeiten hindurch. Wir haben kein Durchhaltevermögen, wenn wir nicht Hoffnung haben. Wir brauchen sie und wir müssen sie uns gegenseitig säen und wir müssen sie uns säen lassen. Ja? So, jetzt kommt der Name wieder dran.
Dankeschön. So, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ne? Also, ich möchte Hoffnung ernten, weil ich brauche die auch manchmal. So wie du gesagt hast, Rita, wir sind alle darauf angewiesen, dass auch mal jemand bei uns was reinschmeißt. Ja? Ich möchte eigentlich Gutes ernten. Und drum hört nicht auf zu säen. Das ist ein wiederkehrender Prozess, das ist nicht einmal getan. Das macht so ständig, immer wieder. Jedes Jahr oder wie auch immer. Und das Coole ist, wie heißt es im Gärtnerding, die Keimfähigkeit. Ja? Also das ist das, was man überprüft, wenn man so Samen hat, von dem man nicht weiß, was die aufgehen oder nicht. Dann streut man da 20 Stück auf und wartet mal und guckt, wenn dann 5 aufgehen, dann hat man 25% Keimfähigkeit. Also nicht mehr so richtig dolle. Aber was wir jetzt gesehen haben, das Saatgut, das Jesus hier ausschmeißt, der ist so überzeugt von der Keimfähigkeit. Das ist so gut, das geht auf jeden Fall. Da geht was. Es liegt nicht am Samen, dass es nicht aufgeht. Vielleicht, dass es nicht auf den richtigen Untergrund trifft. Aber das ist kein Grund, damit aufzuhören, zu säen und Hoffnung zu säen, Hoffnung zu verbreiten. Das ist unser Auftrag letztendlich. Unsere Hoffnung ist nicht von den Umständen abhängig, sondern von Gottes Verheißungen, vom Saatgut. Und das ist jetzt vielleicht mal eine andere Art und Weise, auf diesen bekannten Bibeltext zu gucken, gar nicht so auf das, was bei uns alles da irgendwie am Disteln oder sonst wie wächst, sondern einfach mal zu sagen, tut's einfach, macht's einfach. Ne? Für uns selber, haben wir ja vorhin gesehen, helfen uns gute Gewohnheiten vielleicht oder Dinge, die wir erlebt haben, hochzuhalten und uns dran zu freuen, auch jeden Tag wieder. Aber wir haben auch einfach den Auftrag, rauszugehen zu den Kranken. Weil die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Hoffnungslosen brauchen den Arzt. Die brauchen ihn. Und deswegen ist es einfach auch unser Auftrag, das, was wir bekommen haben, das, was wir haben, das, was wir, woran wir uns festhalten, an den Verheißungen, die wir von Gott bekommen haben, das in großen Bogen auszustreuen und zu schmeißen. Und letztendlich, was der Mensch sät, wird er auch wieder ernten. Also, da bin ich fest davon überzeugt, dass es uns zum Besten dient, wenn wir das so tun. Also, was ist jetzt der Unterschied? Da habe ich mich dann gefragt, was ist der Unterschied zwischen jemandem Hoffnung machen und Hoffnung säen? Wo ist vielleicht der Unterschied? Na, wenn ich Hoffnung mache, jemandem muss ich sie vielleicht gar nicht unbedingt selber haben, aber ich versuche es vielleicht krampfhaft. Und wenn ich Hoffnung sähe, dann ist es nicht meine eigene Hoffnung, sondern das ist das, was ich von Gott als Saatgut bekommen habe. Und das schmeiße ich raus in die Welt. Also ich finde es irgendwie viel entspannender zu sagen, ich sähe Hoffnung, als ich mache jemandem Hoffnung. Weil oft kann ich jemandem gar keine Hoffnung machen. Denn dazu müsste ich ja rational ihm begründen können, warum das jetzt so ist, dass er Grund auf Hoffnung hat. Das kann ich manchmal gar nicht. Also, genau, Hoffnung säen, weil der Same gut und hochwertig ist, nicht wir als Säleute so gut und hochwertig sind.